Ich werde jetzt alles wiederholen von gestern. Ich habe mir hier auch sogar auch da hinten, ich sah mir Uhr, ich habe auch noch eine mitgebracht. Ist lang geworden gestern, oh jo. Aber ihr seid gut dabei geblieben, ich muss schon sagen. Super. Ja, ich hatte gestern darauf hingewiesen, auf zwei Bücher im Besonderen. Natürlich das mit dem Death Valley, Tal der deutschen Knochen, ist wirklich, also große Empfehlung. Weil eben wir in diesem Buch, gehe ich dem nach, dass der Geist Gottes in dieses Tal der Knochen eben nicht nur einmal kam. Und fertig. Ja, wir haben gebetet, dass der Heilige Geist kommt. Wir haben auch was erlebt, aber irgendwie so nachhaltig war es nicht. Wie kommt's? Ja, lies Hesekiel 37 und mein Buch. Ja, da werden wir sehen, ja, einmal reicht nicht. Da sind die Toten noch nicht auf den Beinen. Das braucht ein bisschen mehr. Okay, also ich habe letztes Jahr dieses Buch übersetzt. Eine zeitlose Reise von dem Luke Niebergall, eine himmlische Vision. Und es geht alles um Identität. Wer bin ich, ist die Frage von dem Luke. Und er geht durch den Himmel und stellt allen die Frage, wer bin ich? Und ja, also sehr gut, sehr interessant, auch was er in diesem Zusammenhang schreibt über die Identität oder Identitätslosigkeit der Gemeinde. Wichtig, wichtig für die Gemeinde von morgen ist das ein gutes Buch. Wollt ihr von gestern oder von morgen sein? Hallo? Konservativ oder progressiv? Ja, dann habe ich noch ein anderes Buch übersetzt von meinem guten Freund Henk Bruggemann, Das Herz des Vaters entdecken. Der Henk Bruggemann redet seit 12, 13 Jahren über kein anderes Thema, nur über das Vaterherz Gottes. Entsprechend tief ist das, was er sagt. Und ja, ich werde mit ihm zusammen auch, gibt es hinten auch Flyer, da ist auch der Buch, dieser Buchtitel drauf. Ich werde mit dem Henk eine ganze Woche werden, wir machen 5 Tage in Gößweinstein in der Fränkischen Schweiz. Ja, und das ist also eine tolle Sache und extrem billig. Also wir haben das hier für 350 Euro gekriegt. Und das ist doch für 5 Tage all inclusive toll. Und das ist sehr schön in der Fränkischen Schweiz. Und so 5 Tage zusammen ist doch nochmal was anderes wie so ein Wochenende jetzt. Die Dinge können sich doch mehr vertiefen. Also ganz, ganz schön, große, große Empfehlung. Das wird bestimmt sehr schön. Und der Henk ist sehr lustig. Da macht einem das Leben wieder Spaß. Sogar, wenn man Christ ist. Ja, also das ist auch ein Buch über Identität. Beide Bücher, das von dem Luke und dieses, es geht um Identität. Und ich glaube, auch in unserem ganzen Land geht es um Identität, oder? Jetzt, wo so viele Fremde in unser Land kommen, ist die Frage noch viel verschärfter. Ja, wer sind wir eigentlich, ne? Ja, das wissen wir nicht. Wir sind irgendwie reduziert auf eine bestimmte kleine Zeit von Nationalsozialismus und was anderes scheint Deutschland nie gekannt und gewusst zu haben. Und irgendwie ist das unbefriedigend. Wer sind wir wirklich? Und ja, das ist eine große Frage. Und je klarer uns das ist, umso besser. So, das war der Werbespot. Jetzt sind wir hier in Jesaja 61. Der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. So, der Heilige Geist kommt auf uns und befähigt uns zu einer Aufgabe. Die Aufgabe hier ist ziemlich umfangreich. Ne? Er hat mich gesandt, den Elenden, das sind die Öden und das sind die Müden und das sind die Kaputten, frohe Botschaft zu bringen. Und das redet über uns, wir sind diese. Selbst wenn wir die Meinung haben, ach, mir geht's gar nicht so schlecht, dann weißt du gar nicht, wie schlecht es dir in Wahrheit geht. Du hast dich an ein gewisses Level gewöhnt, das ist schon ganz gut. Ich weiß nicht, im Vergleich mit irgendwem anderen. Aber es ist immer, wie gut kann es eigentlich sein? Also wir haben ein Bild, wir haben eine Vorstellung, die ist normalerweise sehr klein. Und damit geben wir uns schon zufrieden und wir sagen, vielen Dank, Herr, dass ich diesen Tag überlebt habe. Finde ich auch okay. Aber ich will mehr als diesen Tag überleben. Es geht um mehr als um Überleben. Glaubt ihr? Es geht echt um mehr als das. Das Leben kann größer sein als Überleben. Aber viele sind gewöhnt an dieses Niveau. Ja, ich bin froh, wenn ich den Tag noch wieder durchkomme. Ne? Und wenn ich die Woche noch wieder durchkomme. Und wenn du morgens aufstehst, ist in deinem Kopf der Tag schon durchgespielt. Er ist schon fertig, ehe er angefangen hat. Nicht sehr motivierend. Ne? Oft jedenfalls nicht. Und oft geht es uns auch mit der Woche so. Ach, die Woche ist schon, du weißt schon alles. Könnte gleich Wochenende kommen. Du könntest die Woche überspringen. Wofür soll ich die leben? Und wenn wir gar nicht wissen, wofür wir dieses Leben leben, sind wir noch ziemlich elend. Meiner Meinung nach. Also, den Elenden, den Entmutigten, den Müden, den Gestressten frohe Botschaft zu bringen. So, wir haben das mit der frohen Botschaft auch reduziert. Ja, das ist Evangelisation, das ist das Evangelium. Aber vielleicht musst du nicht immer das Evangelium hören, sondern die frohe Botschaft vielleicht ist für dich. Meinetwegen, Jesus kommt da vorbei und dieser Oberzöllner sitzt auf dem Baum und Jesus sagt, hör mal, ich komme heute zu dir nach Hause. Ich meine, war das für den gute Botschaft oder nicht? Ne? Der ist ja fast vom Baum gefallen. Ne? Und die ganzen frommen Murten, ausgerechnet zu diesem Zöllner muss Jesus gehen. Nee, ne? Ja, aber Lazarus war begeistert. Gute Botschaft. Jesus kommt zu mir nach Hause. Ruft den Pastor an, hör mal, Jesus kommt zu mir, was soll ich tun? Wie geht man mit einem Jesus um, wenn der nach Hause kommt? Leg die Bibel auf den Tisch. Abstauben. Tust du bei Jesaja 61 aufschlagen am besten? Ja, also. Ja, und Jesus hat also sehr verschieden zu den Menschen geredet. Er ist wirklich in ihr Haus gegangen, in ihre Situation, in ihr Elend, in ihre Krankheit, in ihre, was auch immer es war. Und er hatte davor gar keine Angst, dieses Schreckliche und das Unreine und das Kaputte und das Zerbrochene zu berühren. Und Kraft ging von ihm aus. Ja. Zu einem Mann, wir hatten das auch, sagt Jesus, steh auf, nimm dein Bett, geh nach Hause. War das für den gute Nachricht? Das war die Stunde Null, das war der Neuanfang. Das war, die Sonne ging auf. Er hat zu Fischern gesagt, die ganze Nacht nichts gefangen haben, werft das Netz doch auf der anderen Seite aus. Die Fischer. Aber auf dein Wort hin werfen wir das Netz aus. Und dann haben sie so viele Fische gefangen, dass sie die Konkurrenz noch holen mussten. Es war zu viel. Unsere Schiffe sinken. Wer kann uns helfen? Die Konkurrenz muss kommen. Die Schiffe sanken auch. Das war für die Neuanfang, das war für die Stunde Null, das war wie jetzt. Das hat alles geändert. Ja, also das Evangelium ist voll davon, es ist nicht immer irgendwie evangelisieren, sondern es ist etwas, was du hören musst, damit deine Situation sich wendet. Ich weiß nicht, was das eine Wort ist, das man braucht, das du brauchst. Es sind ja oft wirklich ganz naive Dinge. Ne? Dass Jesus sagt, ich kenne dich oder ich bin bei dir oder so. Aber es so sagt, dass deine Seele glauben kann, das ist wirklich wahr. Ne? Der ist wirklich bei mir und er wird mich nicht verlassen, noch versäumen. So dass ich mutig sagen kann, ich will mich nicht fürchten. So, Gott tut das, jetzt redest du auch anders. Er tröstet dich und jetzt sagst du, ich will mich nicht fürchten. Und die Furcht sagt, ja wie jetzt? Wir waren doch immer gute Freunde. Du hast dich doch immer gefürchtet, hallo? Jetzt willst du nicht mehr mitmachen? Was ist los mit dir? Du willst nicht mehr. Ah. So geht das weiter. Eine frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzens sind. Kennst du ein gebrochenes Herz? Das ist eine rhetorische Frage. Natürlich kennst du ein gebrochenes Herz, nämlich deins. Und so ist, dass wir alle haben zerbrochene Herzen. Wir alle sind in einer Welt aufgewachsen, die finster ist und die, in der ist alles Geschäft. Alles Geschäft. Auch du. Du bist eine Handelsware. Eine Verfügungsmasse. Humankapital. Ich weiß es nicht, man hat so Titel für Menschen neuerdings. Eine Akte, ein Fall, ein Patient. Und unsere Herzen sind zerbrochen. Ich habe ja nun 30 Jahre im Krankenhaus gearbeitet und ich weiß, was das ist. Wenn die Herzen zerbrechen und nicht wieder sich geflickt kriegen, nicht wieder heilen können. Diese Menschen sind verloren. Wir alle sind verloren. Weil das Herz zerbricht und dann machst du dicht und dann wirst du hart und dann bist du schon lebendig tot. Spielst nur noch das Spiel mit, aber leben tust du nicht mehr. Dafür brauchst du ein Herz. Und Gott spricht zu unserem Herzen. Gott wohnt in unserem Herzen. Die Liebe Gottes wird ausgegossen in unsere Herzen. Das Herz ist der Ort. Achte auf dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus fließt das Leben oder dort entspringt die Quelle des Lebens. Achte auf dein Herz mit allem Fleiß. Mit wie viel Fleiß achtest du auf dein Herz? Och, eigentlich kaum, ne? Wurde schon 50 Mal zerbrochen, ne? Ich weiß immer noch nicht, wie man da drauf achtet. Also die Bibel sagt, mit allem Fleiß. Du sollst eigentlich was aufwenden, ne? Um auf dein Herz zu achten. Denn da ist die Quelle. Da ist die Schnittstelle zum Himmel. Ist in deinem Herzen. Also ich habe, als ich mich bekehrt habe, lebte ich komplett im Kopf. Ich lebte nur im Kopf. Ich wusste gar nicht, dass ich ein Herz habe. Das hatte ich, war irgendwie auf der Strecke geblieben. Und ich lebte nur hier, nur intellektuell, nur Wissen, nur so, ne? Nur hier oben. Ich war bis hier, der Rest war weg. Aber habe ich nicht gemerkt, weil ich das eben nicht gemerkt habe. Hat mir auch keiner gesagt. Und es brauchte viele Jahre lang, bis Gott mich wieder an mein Herz rangebracht hat. An mein eigenes Herz. Und irgendwann konnte Gott mir klar machen, dass es nicht so ist, dass er nicht zu mir redet, sondern dass mein Herz so dicht gemacht hat, dass es nicht hört. So, das Herz hat Augen, ne? Augen des Herzens, Ohren des Herzens. Und damit können wir Dinge des Herzens hören und sehen und wahrnehmen. Aber wenn das Herz zerbrochen ist, dann nehmen wir von geistlichen Dingen überhaupt nur noch wenig wahr. Also die Heilung des Herzens steht auch hier ganz oben an. Ne? Frohe Botschaft bringen und dann die gebrochenen Herzen verbinden. Dann Freilassung auszurufen, den Gefangenen, Öffnung des Kerkers, den Gebundenen. So haben wir gestern auch schon, habe ich einiges dazu gesagt, dass wir alle in Stadien von Gefangenschaft sind. Wir haben uns daran gewöhnt, an einen bestimmten Rahmen, an eine bestimmte Box, in der wir unser Leben eingerichtet haben. Da, außerhalb der Box gibt es aber noch mehr. Ne? Ja, da gibt es noch mehr, da gibt es noch viel mehr. Und diese Box, dieser kleine Rahmen, in dem wir klarkommen, den wir kontrollieren können, den wir irgendwie im Blick haben und wo wir das Gefühl haben, das schaffen wir. Ja, das ist unser Gefängnis. Ne? Da drin sind wir gefangen. Und immer wieder kommt Jesus vorbei und sagt, komm, lass uns mal gehen. Und du sagst, naja, das geht jetzt nicht mehr. Du weißt ja, ich habe zu tun und überhaupt eigentlich kommt das nicht vor, dass du vorbeikommst und wir gehen mal. Und das ist immer wieder, dass der Geist kommt, der Heilige Geist kommt, in gewissen Abständen kommt er und er ruft dich. Er sagt, wir müssen jetzt mal gehen. Wir müssen jetzt mal auf einen Berg. Wir müssen jetzt mal einen neuen Blick haben, einen weiteren Blick haben. Wir müssen jetzt mal über den Tellerrand gucken. Wir müssen mal über die Grenze, in der du dich bewegst, mal hinausblicken. Das, worin du lebst, ist wirklich sehr beschränkt. Und es braucht Mut für mehr und es braucht Kraft für mehr. Amen. Mut und Kraft und Perspektive. Der Herr gibt dem Müden Kraft und Stärke genug. Selbst junge Männer werden müde und matt und strauchen und fallen, aber die auf den Herrn harren, gewinnen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie die Adler. Also das Erste ist, dass Gott sagt, okay, hier ist deine Situation, die dich fertig macht. Jetzt gebe ich dir Kraft, nicht damit du das besser schaffst, sondern damit du darüber aufsteigen kannst. Ist das wichtig oder ist das wichtig? So, wir wollen die Kraft haben, um das zu schaffen. Und der Herr sagt, ja, jetzt wollen wir es mal nicht weiter schaffen, sondern wir schaffen dich mal raus aus der Situation. Wir bringen dich mal da drüber. Und von oben sieht das schon ganz anders aus. Na, wenn du mal geflogen bist im Flugzeug und dann guckst du aus dem Fenster und denkst dir, Mensch, und all die Menschen sind so winzig da unten und diese ganzen Städte und alle meinen, sie sind der Mittelpunkt der Welt und ihre Probleme sind die größten, die es gibt. Und alle Teufel sagen, Amen, genau. Aber der Herr will dich also aufheben, aufsteigen lassen über die Situation. Und dann kreist du über der Situation und du siehst weit. Und du siehst, wie die Dinge sich wirklich verhalten. So, das ist wichtig. Abstand. Gott schafft Abstand zwischen der Situation und dir. Du bist schon total identifiziert mit diesem Schwierigen. Ja, das ist mein Leben. Und der Herr sagt, was, das ist dein Leben? Was soll das dein Leben sein? Lass uns mal hier einen Kilometer hoch und dann siehst du kaum noch, was du meinst, das wäre dein Leben. So immer erweitert unseren Blick, er dehnt unseren Horizont und wir sehen wieder, das ist alles viel größer, als wie ich schon wieder gedacht habe. Ne? Und schon wieder mich habe einfangen lassen in klein. Und das macht der Geist immer wieder. Wir werden damit nie fertig, habe ich auch gestern gesagt. Und das ist wichtig. So, es ist auch, wenn du einmal auf dem Berg warst und du hast das erlebt, neuen Blick, neue Perspektive, eine neue Einschätzung deiner ganzen Situation, wenn du das erlebt hast, du wirst wieder auf den Berg kommen. Diese Dinge sind nicht, die werden nie fertig. Das geht immer weiter, von einer Herrlichkeit zur anderen, von einer Perspektive zur anderen Perspektive, von einer Freiheit zu mehr Freiheit, von einer guten Nachricht zur nächsten guten Nachricht. Ja. So, die Salbung wird mit dir nie fertig sein, wenn du es zulässt. Wenn du akzeptierst, hey, das ist nicht, damit man damit fertig ist. Es geht auch nicht darum, dass man das mal gelesen hat und weiß, ja, da steht in Jesaja 61, ne? Ich weiß, was da steht. Was hilft dir die Information? Nix hilft dir die Information. Außer, dass du frustriert bist, dass du es nicht erlebst. So, du musst das erleben. Der Geist des Herrn muss auf dich kommen. In Christus kommt der Geist von Christus auch auf dich, dass du dieses ganze Programm erlebst, erfährst, live und in Farbe, real, dass du ein Zeuge wirst, du erlebst das, du weißt, was hier steht, nicht intellektuell und weil du auf der Bibelschule warst, sondern weil du das hier erlebst, das ist ja dein Leben. Dein Leben ist nicht das andere. Und jetzt hoffst du, Gott hilft dir mal mit dem anderen. Und Gott sagt, ja, dieses andere würde ich ganz gern beenden. Also mein Programm ist das. Mein Programm ist nicht, bleib in deinem Loch und ich helfe dir. Mein Programm ist, ich hole dich raus. Und wir leben was ganz anderes. Ein neues Leben. Der auf dem Thron sitzt, sagt, ich lasse alles beim Alten. Und ich helfe euch dabei. Da steht, ich sitze auf dem Thron und ich mache, ja, wie viel? Alles. Kann ja wohl nicht ernst gemeint sein. Und dann geht das los. Ne? Neue Erde, ein kleines Projekt. Ne? Neue Erde, neuen Himmel, neues Jerusalem,
neues Herz, neuer Geist, neues Leben, neuer Wein.
Boah, ne, wirklich.
Und wir als Christen sind im Geschäft der Erneuerung. Alles neu, weil das ist die Erklärung des Throns, die Deklaration der Herrschaft. Was macht denn Jesus mit seiner Macht? Ja, auf dem Thron sitzen und warten, bis Ende ist. Und dann kommt das Gericht. Hurra! Das motiviert uns alle unheimlich. Ja. So, er ist auf dem Thron und er sagt, schreib das mal auf. Ich mache alles neu. Schreib's auf, schwarz auf weiß. Sag's mal den Christen. Es geht darum, alles neu zu machen. Ich werde dieses ganze Ding hier, ich werde diese ganze Welt beenden und neu machen. Ich bin das Ende und der Anfang. Ja, so ist das. Also, mit dem haben wir es zu tun. Der sitzt auf dem Thron. Ihm ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf der Erde. Was macht er damit? Alles neu. Er will uns nicht helfen, das Alte immer weiter durchzuziehen und durchzustehen. Wenn es nach Jesus ginge, würde er viele Türen schließen und sagen, jetzt ist mal gut. Weißt du, dass du nur ein Leben hast? Weißt du, dass du nicht mehr 20 bist? Was machst du mit deinen Tagen, mit deiner Zeit? Wie wär's, wenn du dich mit mir verbünden würdest? Und wir würden zusammen alles neu machen. Klingt das gut? Ach, klingt anstrengend. Ich weiß ja gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja, musst du ja auch nicht. Du musst dich nur mit dem Thron verbünden, dass seine Macht, seine Furchtlosigkeit, glaubt ihr, im Himmel ist Furcht? Da hat der Himmel noch nie gekannt. Der weiß gar nicht, wovon du redest. Wovon redest du? Das haben wir hier noch nie gehabt, sagen die Engel. Wir kennen den Zustand nicht, dass man sich fürchtet, alles neu zu machen. Die Kraft von dem Thron ist unerschöpflich. Unerschöpflich. Gott hat die Welt geschaffen, er kann sie neu machen. Kann der oder kann der nicht? Oh ja, ich meine, auf dem Papier ja, ne? Das glauben wir schon, aber so wirklich, weiß nicht. Haben wir noch nie gesehen. Das ist unser Problem. In Jesaja 40. In Jesaja 40 ist ja das, die Bibelstelle, die wir kennen, die auf den Herrn harren, die gewinnen neue Kraft, dass sie die Schwingen heben wie die Adler, dass sie laufen und nicht ermatten, dass sie gehen und nicht müde werden. Wie wäre es mal mit nicht müde werden und nicht ermatten? Hast du dir schon mal gedacht, die Müdigkeit könnte ein Dämon sein, dem man mal sagen muss, also mich sollst du nicht mehr fressen. Also meine Kraft behalte ich jetzt mal für mich. Ne? Also werd du selber müde, ich nicht mehr. Und da heißt es, in diesem Kapitel ab Vers 12 heißt es bei mir, die unvergleichliche Größe Gottes. Die unvergleichliche Größe Gottes. Aha. Wir werden diese neue Kraft, diesen Aufstieg, diesen Aufstand gegen die Müdigkeit, werden wir nicht proben, wenn wir nicht eine Offenbarung haben der unvergleichlichen Größe Gottes. Unser Gottesbild ist sehr entscheidend. Also wenn unser Gottesbild sagt, Gott sitzt passiv im Himmel auf seinem Thron und wartet, bis Ende ist, dann bist du ziemlich verloren. Was machst du dann hier? Na ja, eben durchhalten, bis Ende ist. Ich meine, was? Und dann geht das los. Wer hat die Wasser gemessen mit seiner hohlen Hand? Die Himmel abgemessen mit der Spanne? Wer hat den Staub der Erde mit einem Maß erfasst, die Berge mit der Waage gewogen, die Hügel mit Waagschalen? Wer hat den Geist des Herrn ermessen? Wer ist der Mann, der ihm Ratschläge gibt und ihn unterweist? Mit wem hat er sich beraten? Wer hat ihm Einsicht gegeben? Wer ihn belehrt über den Pfad des Rechts, ihn Erkenntnis gelehrt und ihn über den Weg der Einsicht unterwiesen? Siehe, Nationen gelten wie ein Tropfen am Eimer. Naja, die schwierigen Nationen, die man so schwer erreichen kann und alles ist so schwer und die Mission und gelten ihm wie ein Tropfen am Eimer. Tropfen am Eimer? Wie Staub auf der Waagschale, die Inseln hebt er hoch wie ein Stäubchen. Vers 17, alle Nationen sind nichts vor ihm, gelten ihm als nichtig und leer. Mit wem wollt ihr Gott vergleichen? Was für ein Abbild wollt ihr ihm gegenüberstellen? Der Kunsthandwerker gießt das Götterbild, der Goldschmied beschlägt es mit Gold, mit silbernen Ketten der Goldschmied, Maulbeerholz wählt ein Holz, das nicht fault. Er sucht einen geschickten Kunsthandwerker, um ein Götterbild aufzustellen, das nicht wackelt. Deutsche Maßarbeit. Hauptsache, das Ding wackelt nicht. Das ist nochmal wirklich wichtig, ne? Solide Arbeit. Und jetzt habt ihr es nicht erkannt, hört ihr es nicht? Ist es euch nicht von Anfang an verkündigt worden? Habt ihr denn nicht Einsicht gewonnen von der Gründung der Erde her? Er ist es, der da thront über dem Kreis der Erde, dass ihre Bewohner wie Heuschrecken erscheinen, der die Himmel ausspannt wie einen Schleier und ihn ausbreitet wie ein Zelt zum Wohnen, der die Fürsten dem Nichts anheimgibt, die Richter der Erde der Nichtigkeit gleich macht. Und unsere Antwort ist, das ist wahr, wir haben es nicht erkannt. Wir haben das nicht erkannt. Wir haben die Größe Gottes nicht erkannt. Denn hätten wir sie erkannt, würden wir groß werden. Das kann ja nicht anders sein. Wir sind ja seine Kinder. Warum sollte er so groß sein und wir seine Kinder kriechen irgendwie im Chaos umher? Das ist ja Quatsch. Und nachher sagt Gott, warum sagst du Jakob, warum sagst du Israel, mein Weg ist verborgen vor dem Herrn, meinem Gott entgeht mein Recht. Hast du es denn nicht erkannt, hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist der Herr, der Schöpfer der Enden der Erde. Er ermüdet nicht, er ermattet nicht und er gibt dem Müden Kraft und er gibt dem. So, und ich habe mir gedacht, ja, das ist echt ein Problem. Wir haben eine so kleines Bild von Gott. Wir brauchen eine Offenbarung, dass er wirklich groß ist, wirklich mächtig ist. Dass dein Problem verglichen mit ihm wirklich nicht so groß ist. Nicht so mächtig ist. Ihm ist der Name gegeben, der über allen Namen ist. Und jedes Knie wird sich beugen. Jede Zunge wird bekennen, dass er der Herr ist. Die im Himmel, die auf der Erde und die unter der Erde. Na, wer sind denn die? Na, okay, aber die auch. Werden also alle bekennen, alle werden bekennen, dass er der Herr ist. Er hat das letzte Wort. Er ist das A und das. Nicht die Probleme haben das letzte Wort. Du hast nicht das. Er hat das letzte Wort. Und wenn die ganze Welt sagt, das geht nicht, sagt Gott, ja, da wollen wir mal sehen. Ne? Jesus geht auf den Friedhof. Oh. Stört die Friedhofsorden. Jesus geht auf den Friedhof. Da ist also einer dann schon tot und der ist im Grab und Lazarus und so weiter. Und Jesus sagt, ja, dann holen wir ihn eben wieder raus. Wer hat das letzte Wort? Ich bin die Auferstehung und das Leben. Das werde ich euch jetzt mal zeigen. Lasst uns auf den Friedhof gehen. Wärst du mitgegangen? Ich weiß nicht. Also, wir wissen, oh, jetzt kommt was. Exhuminieren, also die holen da die Leiche wieder aus dem Grab. Also geht gar nicht. Der Friedhofsgärtner ruft das Ordnungsamt an. Also, was die hier machen, das gibt es überhaupt nicht. Das ist unvorstellbar und wir müssen was unternehmen. Und die sagen, ja, aber wir haben Mittagspause, geht gerade nicht. Und so weiter, dass ein bisschen Zeit ist, den Toten da rauszuholen. Und dann wird der Tote da rausgeholt. Lazarus, komm raus. Lazarus hat nicht von drinnen gerufen, hallo, ich bin tot. Du brauchst mich überhaupt nicht anzusprechen, ich kann gar nicht hören. Das weiß doch jeder. Total gehorsam. Steht auf, kommt raus. Da haben sie sich verwundert. Die unvergleichliche Größe Gottes. Wer hat das Sagen? Wer hat das letzte Wort? Nicht mal der Tod hat das letzte Wort, sondern er hat das letzte Wort. Okay, also Salbung. Die Salbung, wenn sie zu dir kommt, sie wird dir eine Offenbarung geben der unvergleichlichen Größe Gottes. Sonst bist du verloren. Weil sonst hast du das Gefühl, die Welt ist so mächtig, die Welt ist so groß, die Umstände sind so böse. Die Krankheiten haben das letzte Wort, die Ärzte haben das letzte Wort, mein Chef hat das letzte Wort, mein Bankkonto hat das letzte Wort. Ich weiß es nicht, irgendwas hat für dich alles immer das letzte Wort. Und Jesus sagt, nee, ich habe vor, das letzte Wort zu haben. Frag mich doch mal, was ich dazu sage. Und dann wird er dir erstaunliche Dinge sagen über dein Bankkonto und deine Grenzen und deine Situation. Willst du die hören? Willst du das hören, was er sagt? Ja. Und mit dem, was er dir sagt, kommt gleich die Kraft mit, dass es auch so wird. Ist das schön? Ah. Zurück 61. Gott, fliegt alles auseinander hier, meine Bibel zerfleddert. Gut, also gebrochene Freilassung aus dem Gefängnis, die Öffnung des Kerkers, auszurufen das Gnadenjahr des Herrn. Gnade, 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 Gnade. Bei Gott geht nichts nach Geschäft, alles geht nach Gnade. Sehr wichtig für uns zu wissen. Du musst Gott nicht kaufen mit deinem Gehorsam, deinen stillen Zeiten und Gottesdienst besuchen und Zehnten geben und irgendwas. Du gefällst Gott sowieso schon, auch ohne das Ganze. Machst du alles für dich, nicht für ihn. Gott will sowieso. Ich meine, wenn einer will, dann er. Ne? Er will. Ja, ich will. Gnade. Okay, das ist wichtig für uns. Es geht alles nach Gnade. Alles ist, wir sind geprägt von einem Geschäftsdenken. Alles geht nach Geschäft, alles geht nach Geld. Was muss ich tun, damit Gott mich segnet? Wie viel muss ich geben? Wie oft zur Kirche gehen? Was muss ich tun, damit ich kriege, was ich haben will? Ah, und so funktioniert es nicht. Wir denken uns, warum funktioniert Gott nicht? Was will er denn noch von uns? Und er sagt, ich will ja gar nichts von dir, ich will dich, nicht was von dir, dich, du. Und ich, wir zusammen, wir, das ist das Team, das funktioniert. Gnade, also für mich ist das ein großes Thema natürlich für uns alle in unserem Leben. Was ist Gnade eigentlich? Wie ist es, ne? Wie kriegt man alles geschenkt? Und du kriegst alles geschenkt, wenn du ein Kind bist. Das Kind hat nix und alles. Dein Kind hat dein ganzes Haus, aber nicht im Sinne des Besitzers, nicht im Sinne eines Geschäfts. Aber weil es dich hat, weil es dein Kind ist, geht das einfach an den Kühlschrank. Kommt nicht auf die Idee, nach dem Preis zu fragen. Was kostet das? Und das ist der Schlüssel, wie es funktioniert. Die Kinder kriegen alles geschenkt. Die müssen nicht dafür arbeiten, die können spielen gehen. Diejenigen, die nicht Kinder sind, müssen für alles arbeiten gehen. Die müssen es alles verdienen. Die Kinder müssen es aber nicht verdienen. Die haben das schon. Und es ist eine Sache der Haltung. Bin ich Kind? Bin ich in der Haltung eines Kindes? gehört mir alles, bin ich anteilig, ich habe Anteil an alledem, was der Vater hat und tut. Ich habe an alledem Anteil. Ich bin nicht der Besitzer, es gehört mir nicht. Aber es gehört mir als Kind doch. Aber als Kind. Und wenn wir aus dieser Gesinnung des Kindes herausfallen, funktioniert nichts mehr. Das Evangelium funktioniert nicht mehr. Kannst du machen, was du willst. Kannst dir die Finger wund beten, bekennen, alles, kannst du alles machen. Geht nicht. Weil du ein Geschäftemacher bist und kein Kind. Wenn du in die Gegenwart Gottes trittst, das Erste, was Gott mit dir normalerweise macht, er macht dich wieder klein. Nicht so, ne? Sondern er macht dich wieder zu Kind. Du wirst wieder klein, du wirst wieder Kind. Und das tut so gut. Du wirst so entlastet. Eltern haften für die Kinder. Oh, ich bin aus dem Schneider. Die haften für mich. Ja, dann können wir noch was machen, ne? Ja, also das ist sehr, sehr wichtig, dass wir das begreifen. Jesus sagt mal zu ihnen, sagt einmal, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die von den Pharisäern. Und die Pharisäer, nun gut, ich meine, wenn jemand bemüht war, dann die, ne? Und die waren bemühter, wie wir alle hier zusammen. In den Worten, in den Ordnungen, in alledem zu leben, das haben die Tag und Nacht trainiert, ne? Und jetzt sagt Jesus, na, also wenn eure Gerechtigkeit nicht ein bisschen besser ist wie die von denen, ist euch ja nicht zu helfen, ne? Und wir, oh. Wie jetzt? Was müssen wir hier Superchristen sein? Aber die bessere Gerechtigkeit ist die von den Kindern. Denn die Kinder haben gar keine eigene. Die haben ja die von den Eltern. Ich komme in die Schule und der Lehrer sagt, ach, einer von den Krauses. Und wenn was ist, werden die Eltern bestellt. Wir müssen mal über ihr Kind reden. Reden Sie mit ihm selber. Nein, nein, Sie sind die Eltern, wir reden mit Ihnen darüber. Also sehr schön, wenn wir das begreifen. Wir werden in Christus zu Kindern. Er hat uns das Recht gegeben, Kinder Gottes zu werden. Das ist das Recht, das uns gegeben worden ist. Dieses solltest du wahrnehmen. Das ist das Recht, das du hast. Und wenn du Kind bist, bist du gerettet. Dann übernehmen die Eltern. Dann bist du unter deren, ihren Gerechtigkeit. Du trägst ihren Namen. Na, alles, ihres ist alles deins. Wenn deine Eltern Adlige sind, bist du adlig. Ja, weil du das verdient hast. Und was hast du getan dafür? Nichts. Du bist eben das Kind von denen. Schon bist du adlig. Wie hast du das gemacht? Welchen Preis hast du bezahlt? So, das ist für uns ein mächtiger Schlüssel. Lass uns klein werden, Kinder. Dann können wir wieder lachen und wir kriegen alles geschenkt, wofür die anderen arbeiten müssen. Und sie verachten dich und sie denken sich, was ist dein Trick? Wieso geht es dir so gut? Wieso arbeitest du nicht rund um die Uhr? Es gibt so einen Psalm, glaube ich, vergebens ist es, dass ihr früh aufsteht und euch spät niedersetzt und das Brot der Mühsal esst. So viel gibt Gott seinen Geliebten im Schlaf. Wie schläfst du eigentlich? Nicht gut. Ja, wenn du arbeiten musst für das alles, kannst du nicht gut schlafen. Aber wenn dir das alles gegeben wird, weil du ein Kind bist, kannst du sehr gut schlafen. Ist das gut oder ist das gut? Gnade. Wir brauchen ein Verständnis von Gnade. Durch Mose ist das Gesetz geworden. Durch Christus Gnade und Wahrheit. Gnade. Es ist alles Gnade. Im Reich Gottes wird nichts gekauft und verdient. Im Reich Gottes ist alles Gnade. sagt die Uhr. Oh, geht noch ein bisschen. Gnaden ist an den Tag der Rache für unseren Gott. Ja, wie passt das jetzt? Den Tag der Rache für unseren Gott. In einer Welt voller Ungerechtigkeit ist die Frage, wer sorgt für die Gerechtigkeit? Rache im positiven Sinn ist die Wiederherstellung des Rechts. Wieder die Eltern. Also wenn du verletzt worden bist, wenn dir Unrecht getan wurde und das mit den Eltern funktioniert, dann werden sie sagen, ja, aber halt mal, das ist auch meine Tochter. Also das geht aber so nicht. Ne? Also die Eltern werden den Streit führen. Sie werden sich einsetzen. Sie werden deinen Fall übernehmen. Sie werden für dich kämpfen. Viele von uns haben das Gefühl, niemand kämpft für sie. Es hat nie jemand für sie gekämpft. Es wird auch niemand tun. Aber Gott sagt, ich werde es aber tun. Ich werde mich deines Rechts annehmen. Ich werde dich verteidigen. Der Heilige Geist ist der Fürsprecher, so, der Verteidiger. Gott wird für dein Recht sorgen, nicht erst, wenn du tot bist. Brauchst du auch eigentlich vorher, ne? Ich meine dann. Und die Erfahrung, dass Gott wirklich Vater ist, die Erfahrung, dass er für dein Recht eintritt, also ich finde, das ist eine der schönsten Erfahrungen, die ich kenne. Dass Gott das wirklich tut. Mein irdischer Vater war darin sehr passiv. Ne? Der hat sich nicht eingesetzt. Aber Gott setzt sich für unser Recht ein. Deswegen kannst du auch vergeben. Wenn du nicht davon überzeugt bist, dass er sich für dein Recht einsetzt, ist das mit dem Vergeben richtig schwer. Ne? Weil irgendwie bleibt die Rechnung offen und irgendwie ist das nicht klar. Aber wenn der Vater sagt, komm, gib mal her, ich mach das. Ich gehe mal dahin, ich werde mit denen reden. So, dann können wir, Kinder können recht schnell loslassen, ne? So, die haben dann da irgendeine Zwistigkeit und kommen zu dir und weinen rum wie verrückt und die Welt geht unter und so, ne? Und dann sagst du, ja, ich mach das schon. Und dann regelst du das und sagst, ich werde mich drum kümmern. Und in 0, nichts sind die Kinder, ja, gut. Und dann laufen die wieder los. Unglaublich, ne? Sie glauben daran, dass die Eltern für sie Recht schaffen. Die glauben das. Der Friede der Kinder ist nicht in ihnen selbst, sondern in den Eltern. Die Eltern sind ihr Friede. Die Eltern sorgen für den Frieden in dem Haus. Das machen ja nicht die Kinder, oder? Du kannst das Haus den Kindern überlassen, naja, dann sieh mal zu, was aus dem Haus wird. Ne? Das wird wüst und öde wie am Anfang die ganze Welt. Ne? Das kriegen die 0, nichts hin, weil sie wissen nicht, wie man Recht schafft und wie man richtig mit irgendetwas umgeht. Das wissen die noch nicht, müssen die auch noch nicht wissen, sind ja noch Kinder. Aber wenn der Vater kommt, dann kommt das alles zurecht. Und die ganze Gemeinde sagt, Amen. Ach, das ist doch schön. Ja, und so geht es hier von einem wunderbaren Punkt zum nächsten wunderbaren Punkt. Der Tag der Rache für den Gott. Alle Trauernden zu trösten. Trost, ohne dass jemand dir Recht schafft, kann es nicht geben. Ne? So, aber wenn die Eltern dem Kind versichern, doch, wir machen das, wir kümmern uns darum. Komm, gib mir das. Und ich werde das reparieren. So, dann sind die Kinder getröstet. Und dann ist es gut. Und dann können die wieder fröhlich sein. Und ziemlich schnell. Zu trösten alle Trauernden. Den Trauernden in Zion Frieden zu geben. Frieden, Shalom. Shalom ist mehr wie Waffenstillstand. So dieser Friede Gottes, der höher als alle Vernunft ist. Der ist sehr, sehr mächtig. Frieden, 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 Frieden. Frieden ist Harmonisierung. Frieden bedeutet, alles kommt an den Platz, wo es hingehört. Alles passt. Alles ist synchronisiert. Alles ist organisiert. Wir haben doch keine Ahnung, wohin irgendwas gehört. Wir wissen überhaupt nichts. Aber Gott weiß von jedem winzigsten Ding im ganzen Universum, wo das genau hingehört, welchen Platz das hat, welche Macht das hat, welche Position das hat, wie das mit allem anderen zusammenhängt, sodass alles in einer unglaublichen Synergie funktioniert. Was wissen wir? Ja, nix, ne? Aber wir wollen für Frieden sorgen. UNO. Ja, hurra. Ne? Werden das hinkriegen. So die Salbung des Friedens, wenn dieser mächtige Frieden kommt, nicht so ein fauler Frieden, sondern mächtiger Frieden kommt, der wird dein ganzes Leben harmonisieren, organisieren, synchronisieren. Der kriegt das hin, der Friede kann das, bringt das alles genau so, wie es sein muss. Und dann läuft alles wie geschmiert. Und du bist wie ein Träumender. Und du denkst dir, das ist ja ein Wunder. Und das ist es auch. Denn wir wissen nichts von Frieden. Wir können Frieden nicht. Aber soll ein Friedenstifter sein. Hm? Wie machen wir das? Salbung. Wenn du, und das ist halt der Schlüssel, wenn du diese Dinge, die hier stehen, wenn du sie selbst erlebst, wenn diese Macht auf dir ist, wenn der Thron dich wieder lebendig macht, wieder zu einem Menschen macht, dein Herz wieder herstellt, dein Leben wieder in Ordnung bringt, wenn du wieder Kind bist, wenn der Vater das alles mit dir machen kann, wenn du das, was hier steht, diese drei Verse erlebst, drei Verse, wie viele hat die Bibel? Mann, und das sind nur drei. Wenn du dieses Programm, was hier steht, wenn du das erlebst, Schönheit statt Asche, Freude, Freudenöl, Salbung wieder, eine Salbung, das Öl. Die Freude fließt über dich, durch dich wie ein Öl. Und du kannst nicht anders, du musst dich freuen. Und in dir drin ist Widerstand. Nein, meine Probleme sind noch nicht alle gelöst, ich will mich noch nicht freuen. Und die Freude sagt, ach komm, sei nicht dumm. Wir können jetzt mit der Freude anfangen. Jetzt sofort. Freu dich. Und wiederum sage ich, freu dich. Ne? Und die Freude hat eine sehr gesunde Wirkung. Na, du wirst gesund. Die Freude ist sowas von heilsam. Ne? Und warum warten, bis alle deine Probleme gelöst sind? Fang doch einfach, sei doch widerspenstig gegen die Probleme. Du kannst den Aufstand proben und sagen, ja, Probleme, ich weiß, dass ihr alle schreckliche Probleme seid und ich will mich trotzdem freuen. Sei mal trotzig. Ich will mich trotzdem freuen. Ich will mich freuen. Ich will mich freuen. Die Probleme, na gut. Wenn du so drauf an, wenn du das so sagst, wenn du dich ja sowas von freuen willst, dann naja, gut, wir kommen später wieder. Lobpreis statt dieser verzagte Geist. Ja, also, das ist wichtig für uns. Dieses Programm ist das Christenprogramm. Ich habe ja gesagt, das Wort gesalbt, Salbung übersetzt, der Gesalbte heißt Messias, der Gesalbte heißt auf Lateinisch Christus. Hebräisch Messias, Lateinisch Christus. Jesus Christus, Jesus der Gesalbte. Der Geist des Herrn ist auf mir, er hat mich gesalbt. Hier ist das Programm. Was davon leben wir in unserer Gemeinde? Sind wir Christen oder sind wir Ersatz? Das müssen wir uns fragen. Ne? Wenn wir einfach was anderes machen, wenn wir sagen, ja, dieses Programm, ich meine, das klingt schon schön, ne? Aber lass uns mal, wir haben noch ein Bauprojekt, wir müssen noch mal jetzt über Geld reden, und was ganz anderes machen. In unserer Gemeindeordnung kommt Jesaja 61 ehrlich gesagt nicht vor. Ne? Wir haben da andere Punkte. Ja, was andere Punkte? Das sind die Punkte. Weil wenn wir das nicht erleben, wenn wir diese Kraft des Geistes, die in der Lage ist, uns das hier mit uns durchzuexerzieren, wenn wir das nicht erleben, wie sollen wir Christen sein? Hallo? Wir sind ja Karikaturen. Wir leben ein Pseudo-Christentum. Eins, das man auch in menschlicher Kraft hinkriegt. Ja. Eins, das sich erschöpft in Diakonie. Ja, im Christentum, ja, da geht's nur um die Nächstenliebe. Hast du hier was von Nächstenliebe gelesen? Kam das hier vor in diesen Versen? Ja, ich meine, wenn du das nicht erlebst, dann lieb mal deinen Nächsten. Wie dich selbst. Ja, Gnade deinem Nächsten, ne? Wenn du den liebst wie dich selbst, wenn du das alles hier nicht erlebt hast, ne? Du wirst den genauso kaputt machen, wie du dich kaputt gemacht hast. Was denn sonst? Was hast du denn? Also, wenn wir von diesen Dingen voll sind, wenn wir von diesen Dingen überfließen, kann man uns auf den Nächsten loslassen. Wenn wir nicht voll sind von diesen Dingen, sind wir für unseren Nächsten eine gewisse Gefährdung, muss ich sagen. Weil unser Inneres ist hungrig. Wir sind wie Wölfe. Also wir suchen, wen kann ich fressen? Von wem kann ich was kriegen? Ne? Und dann kommt dein Nächster dir gerade recht. Ne? Die Gemeinde der Wölfe. Die christliche Wolfsversammlung. Ja, es ist total krass, aber es ist so. Ne? Also ich wirklich, vielleicht habt ihr auch alle Versammlungen, also da musste man sich warm anziehen. Sowas von gefährlich, ne? Wenn man das durchgestanden hat, war man gut. Ne? Da flogen dir die Pfeile um die Ohren, mitten in der Gemeinde. Vor allem in den Rücken. Ja, es ist, ich sag das so, nicht weil ich die Gemeinde hasse, ne? Sondern weil ich will, dass wir Menschen werden. Alle Brüder werden Menschen. Kennt ihr den Spruch? Eigentlich ist es umgekehrt, alle Menschen werden Brüder, aber ich bin der Meinung, wie wäre es, alle Brüder werden Menschen. Und wenn die Brüder Menschen, die Frauen machen sowieso dann mit, also wenn die Brüder da vorangehen in der Menschwerdung, mach's wie Gott, werde Mensch. Ja, also dann stand auf so einer Weihnachtskarte, mach's wie Gott, werde Mensch. Fand ich gut, also wirklich gut, ne? So, jetzt, wir haben ja jetzt das Beispiel in Lukas 4. Jetzt geht ja Jesus, er geht in die Gemeinde. Nannte sich Synagoge, ward Gleiche. Jesus geht in die Gemeinde. Nach seiner Gewohnheit. Na also, gut. Und man reicht ihm die Schriftrolle und ja, dann wird eben jetzt Jesaja 61 von ihm zitiert und dann gibt's Probleme, natürlich. So, Jesus liest diese Worte, er spricht diese Worte nicht, wie die Leute gewohnt sind, die Worte zu hören. Er redet die Worte in Kraft. Jesus kam aus der Wüste, Vers 14, Lukas 4, 14. Jesus kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück und die Kunde von ihm ging aus durch die ganze Umgegend. Jesus kommt zurück aus der Wüste und die Leute erstaunen alle, weil er so anders lehrt wie die Schriftgelehrten und die Pharisäer, nämlich mit Kraft, mit Vollmacht. Und sie sind alle erstaunt. Ich meine, sie waren dran gewohnt, nur Worte. Wortgottesdienste. Das Wort. Nicht in der Weisung des Geistes und der Kraft, sondern eben nur Wort. Mit wechselndem Unterhaltungsprogramm Worte. Nur Worte. Das Reich Gottes besteht bei uns nicht in Kraft, sondern in Worten. Aber die Bibel sagt, das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Wenn wir keine Kraft haben, ist es das Reich Gottes. Manche maßen sich ja an, wir bauen das Reich Gottes. Und ich denke mir, also sagenhaft, also was diese Leute alles verkönnen, ne? Die bauen auch noch Gottes Reich. Bauen die auch noch? Kann man das bauen? Wir können das. Wir schaffen das, genau. Wir schaffen das, hallo? Kanzlerin voran. Wir schaffen das. Wir bauen das Reich Gottes. Also, Wahnsinn, ne? Ich bin der Meinung, die Gemeinde, die wir bauen, die ist genau wie wir. Die Gemeinde, die Jesus baut, die ist wie? Oh, kann man die bauen? Ja, da bau mal. Bob, der Baumeister. Also dann bau mal seine Gemeinde. Hallo, das, was du baust, ist immer das, was du bist. Ich meine, wenn du es baust, ist es deins. Dann sieh mal zu. Du kannst auch ein Kreuz drauf machen. Nutzt nichts. Ist nicht drin, du bist drin. Und das ist ein Problem. Ne? Also wenn Jesus die Gemeinde baut, dann zieht er die durch dieses Programm, Jesaja 61, tutto completo, ne? So, da bringt er die durch. Wie willst du das denn machen? Willst du die gebrochenen Herzen verbinden? Na, fang mal an. Wie willst du es machen? Ich höre zu und ich mache Tee. Naja, ist ein Anfang, ne? Aber ist das Psychologie oder ist das Himmel? Okay, also jetzt kommt Jesus also in die Gemeinde, ne? Und so. Und er ist hier frisch aus der Wüste gekommen. Er ist in der Kraft des Heiligen Geistes und er kommt jetzt in die Synagoge. Und in der Kraft des Heiligen Geistes liest er diese Bibelstelle vor und die Leute, hier steht, alle Augen sind auf ihn gerichtet. Anscheinend hat er das irgendwie anders vorgelesen wie die anderen. Wunderbar, alle Augen sind auf ihn gerichtet. Er aber fing an, zu ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Und alle gaben ihm Zeugnisse und wunderten sich über die Worte der Gnade. Über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund hervorgingen. Und sie sprachen, ist das nicht der Sohn vom Josef? Ja, das ist doch der Jupp, den kennen wir doch. Hallo? Was hat der denn da so eine Gnade auf sich? Und da für eine Vollmacht? Das ist doch der Dingens, den kennen wir doch hier. Das ist doch der Bruder von den Schwestern. Die alle von den... Oh. Es heißt, Jesus konnte bei denen nicht viel tun. Das kann ich mir vorstellen, ne? Man kannte ihn zu gut. Alle waren der Meinung, ja, Jesus, wir wissen schon. Ja, Jesus, klar. Das ist der und der. Der ist so und so. Und jede Denomination hat so ihre Meinung, wer Jesus ist und wie man den im Griff hat und wie man den für die Gemeinde, die Firmenzwecke benutzen kann. Wir haben Jesus zahm gemacht und eingepflegt in unsere harmlose Theologie. Glaubt ihr, Jesus ist harmlos? So blasser Jüngling mit blassem Heiligenschein, weißes Gewand, tut keiner Fliege was zu Leide. Er ist ein Gutmensch durch und durch. Einer wie wir. Jetzt kommt der echte Jesus. Oh. Ja. Also Jesus legt jetzt diese Schriftstelle nicht aus. Er redet jetzt, er sagt einfach, heute ist dieses Wort vor euren Ohren erfüllt. Wie sollen wir das verstehen, dass es erfüllt? Jesus sagt, ich bin der Gesalbte. Ich bin hier, damit alle Verheißungen sich erfüllen. Ich will dir das nicht alles auslegen. Ich will nicht die 5000. Auslegung dir bringen. Ich will das an dir erfüllen. Bist du dabei? Das ist ja irgendwie was ganz anderes, ne? Als die nächste Auslegung. Ah, so kann man das auch auslegen. Ach, im Hebräischen. Das klingt auch gut. Ja, sehr interessant. Und so. Und wann ist vorbei? Ja, okay, dann Wiedersehen. Ne? So, das ist sehr wichtig. Jesus ist gekommen und er kommt immer zu Menschen. Jesus kommt auch gar nicht zu Organisationen. Der kommt zu Menschen und der sagt, komm doch unter meine Salbung. Auf mir ist das, die Kraft des Heiligen Geistes, dass alles, was geschrieben steht, sich erfüllt. Oh, da steht da so viel. Ne? Ich meine, das waren ja erst 3 Verse. Ne? Wir haben erst angefangen mit 3 Versen. Glaubt ihr, was euch noch blüht heute? Ja. Und Jesus weiß, was die unvergleichliche Größe Gottes ist. Er weiß, wovon er redet. Er kommt daher. Ne? Er redet nicht wie die Pharisäer, die nicht daher kommen, ne? Die nur die Worte haben, die sie auslegen, nach ihrer Meinung. Jesus bringt keine Meinung über Gott. Ja, ich habe auch eine Meinung. Was hast du für eine Meinung? Jesus hat keine Meinung. Er bringt dich in direkten Kontakt damit, in direkte Beziehung damit. Und dann sagt, mach dir deine eigene Meinung. Ich muss dir keine Meinung sagen. Ich werde dich mit dem Vater in Beziehung setzen. Dann wirst du selber wissen. Dann wirst du selber erkennen. Du wirst es selber. Ich muss dich davon nicht überzeugen. Du wirst es ja selber erleben. Ne? Komm und sieh. Ich kann dir das auch nicht endgültig erklären. Du musst es erleben. Ich werde es dich erleben lassen. Und von daher, das ist für uns alle eine Herausforderung. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Für mich ist das eine große Herausforderung, dass ich denke, ja. Also wir alle müssen durch Jesaja 61 diese Verse gezogen werden. Wir müssen das alles erleben. Wir müssen in diese Dinge getauft werden durch den Heiligen Geist. Diese Dinge müssen uns sowas von real werden, realer als die Welt. Die Umstände tun so, als hätten sie das letzte Wort. Sie wären die eine letzte Realität. Und Jesus sagt, sind sie nicht. Ich bin die letzte Realität. Und du und ich, wir werden die Realität jetzt mal verändern. Lass uns ein Paradies aus der Wüste machen. Lass uns die verödeten Städte wieder aufrichten. Lass uns das, was kaputt ist, wieder in Ordnung bringen. Dafür bin ich gekommen. Ich bin hier. Lasst uns loslegen. Und die Gemeinde warf ihn raus, wollten ihn umbringen. Wir wollen unsere Auslegung haben. Hatten wir immer. Ja, gut. Also der Himmel braucht immer Menschen als sein Gegenüber, mit denen er das machen kann. Deswegen wird ein neuer Bund geschlossen. So Jesus verbündet sich mit jemandem. Er sagt, komm, lass uns zusammentun. So dieses Programm wird seine Zeit brauchen. Ne? Also wir müssen darin zusammengehen, zusammenarbeiten. Lass uns zusammentun, einen Bund schließen. Beim Abendmahl sagt Jesus, mit Sehnsucht hat mich danach verlangt, dass wir diesen Bund schließen, dass wir gemeinsame Sache machen. Das ist wie die Ritter und die Tafelrunde. Lass uns darauf eintrinken. Ja, geht schon wieder nicht. In der Gemeinde geht das nicht. Aber da ging das und dann haben die darauf angestoßen. Ein Becher. So, wir machen gemeinsame Sache. Wir werden diese Salbung in die ganze Welt bringen. Geht hin in alle Schöpfung und bringt dieses Evangelium überall hin. Ich will alles neu machen. Alles werden wir neu machen. Ja, am Anfang war das auch so. Da waren die sehr stark in dieser Salbung. Ne? Und dann wurde es schwach. Dann hat man angefangen zu sagen, das machen wir jetzt. Wir bauen die Gemeinde. Ich kann euch nur warnen, hört auf damit. Werdet die Gemeinde, baut sie nicht, werdet sie. Die Salbung Christi braucht Menschen, die sind wie Christus. Die Salbung wird unser normales Leben beenden. Willst du meine Vollmacht, dann lebe mein Leben. Das ist so ein Punkt. Also ich habe immer wieder darüber gepredigt, Pfingsten fällt der Geist auf die Leute, hier die Salbung kommt mit Feuer und mit Sturm. Wir haben das wieder sehr harmlos gemacht für die Kinderbibeln. Filzbild, Maß haben wir angelegt an Pfingsten, kleine Flämmchen, als sehr brave, mit solchen Bärten, alle die Jünger sind wirklich fromm bis zum Abwinken, ne? Ja, die Frage ist, war das so? Die ganze Stadt lief zusammen. Wann würde deine ganze Stadt zusammenlaufen? Wenn irgendwo kerzengroße Flämmchen da auf irgendwelchen sehr fromm aussehenden Leuten sind. Ich glaube nicht, dass es deine ganze Stadt in Bewegung bringen würde. Aber jedenfalls, da war es. Der Sturm fuhr in dieses Haus und ich weiß nicht wie, ne? Und dieses Feuer fiel da drauf, der ganze Ort lief zusammen. Ja, und jetzt beten auch die Christen. Wir beten, Erweckung soll kommen, ein neues Pfingsten soll kommen, das Feuer soll fallen. Okay. Und wenn es denn fällt, was passiert eigentlich dann, ne? Das Feuer kommt und alles wird abgefackelt. Unsere ganze religiöse Christlichkeit wird verbrannt. Einmal Feuer, Ofen und weg. Was bleibt übrig? Das nackte Du. Du bleibst übrig. Und Jesus sagt, okay, jetzt haben wir den Rest mal weggefeuert. Jetzt wollen wir mal anfangen, du und ich. Ich Auge in Auge, wir werden das jetzt zusammen tun. Aber wie war das? Jetzt war Pfingsten da, jetzt ging's los. Ne? Irgendwie die Pfingstpredigt wird gehalten und dann reagieren hier seltsamerweise Tausende von Leuten. Aber die Versammlung hat nur noch eine halbe Stunde Zeit, dann kommt Mittagessen. Jetzt reagieren Tausende von Leuten, kommt nächsten Sonntag wieder. Wir bleiben. Wir bleiben hier, wir wollen jetzt alle getauft werden. 3000. Okay, also 3 kriegen wir vielleicht durch. Aber 3000? Also die Sache ist die, wenn die Salbung fällt, wenn die Kraft in diesem Maß fällt, können wir nicht mehr normal weiterleben, oder? Das ist doch der Salbung egal, dass du einen Termin hast. Meinst du, die Erweckung hält an? Oh, anhalten! Schluss! Die Leute haben zu arbeiten. Jetzt, nach Feierabend, geht weiter. Nein, so ist das nicht. Ne? Die Salbung, die Erweckung, solche Dinge lassen sich nicht terminieren. Deswegen geht das so schwer in Deutschland. Das ist doch der Salbung, das ist doch dem Feuer egal, ob Sonntag oder Montag ist. Hallo? Das fällt einfach. Verbrennen wir halt deinen Montag. Nehmt das Feuer auch. Und dann ist Power da, dann ist Kraft da. Ne? Und wir wollen die Kraft haben. Ne? Wir lesen dann, dass der Schatten da von Petrus oder wem gereicht hat, dass da die Kranken geheilt wurden, die legte man da an den Wegesrand. Ich meine, kannst du noch normal nach Hause gehen? Kannst du noch in der U-Bahn sitzen und die Dämonen schreien da rum oder was? Du kannst nicht mehr normal leben. Was ist auch normal? Ja, normal ist, dass das alles nicht passiert. Warum ist denn das normal? Ja, weil das bei den meisten so ist. Ja, die meisten sind nicht normal, ne? Würde ich mal vorschlagen, ne? Die meisten sind nicht normal, unnormal. Okay, also wenn die Kraft kommt, wenn das so ist, es geht von dir eine Ausstrahlung aus. Ne? Die Kunde von dir geht in die Umgebung aus. Alle merken, du bist nicht normal. Ich meine, du weißt, die sind nicht normal, aber die denken natürlich, du bist nicht normal. Ne? Und normalerweise, wenn wir Erfahrungen mit der Kraft machen, dann müssen wir jahrelang prüfen, sind wir normal oder die. Wir sind uns nicht sicher, was ist hier normal, ne? Weil die sagen uns, du bist nicht normal. Und wir haben das Gefühl, aber vielleicht doch. Ah, schwierig. Wer entscheidet, was hier normal ist? Ne? Okay, jedenfalls, also das ist, je mehr die Kraft zunimmt, je mehr wir Menschen werden, je mehr wir gar nicht mehr müde werden, je mehr wir in diese Dimensionen reinkommen von Heilsein, von Trost, von Kindsein, von Stärke, von Trost und, sind wir nicht mehr normal. Die Welt kann das nicht verstehen. Die versteht auch nicht, dass es für sie sehr nützlich ist, wenn du so bist. Du wirst dann nämlich für sie ein Segen sein. Ne? Und sie wird versuchen, das Programm zu unterbrechen und zu sagen, komm ey, wir sind doch alle hier, wir sind doch alle so. Du bist doch der Sohn vom Jupp, du bist doch der Sohn vom Josef. Was macht doch hier keinen Aufstand? Bist du jetzt fromm geworden? Das klingt doch alles so sektiererisch. Du bist ja extrem. Du redest ja wie, keine Ahnung, also ich finde das gefährlich. Wenn man Sektenbeauftragten fragen, was ist das hier für eine komische Hopp-Gruppe? Hallo, Hopp, was soll das überhaupt heißen? Da in irgendeinem Uhren, 1000 Uhren, also was heißt das überhaupt, ne? Zum Kuckuck, was ist das? Oh. Also wenn der Geist anfängt, dich normal zu machen, wirst du für die Welt unnormal. Die Frage ist, wer richtet sich nach wem? Wird die Welt sich nach dir richten oder wirst du dich wieder nach der Welt richten? Dich reintegrieren in das Knochenfeld. Sei ein Knochen wie wir, ein guter christlicher Knochen. Und du sagst ja, aber ich will leben. Ja, was soll das heißen? Du willst leben. Setz dich dahin und das ist genug Leben. Hör zu und gut ist. Geh noch in die Bibelstunde und wir halten dich für einen sehr guten Christen. Ich meine, ob du lebendig bist oder nicht, interessiert das eigentlich irgendwen? Das Geschäft braucht dich nicht lebendig. Das braucht deine Funktion. Ich bin ein Mensch und keine Maschine. Gibt so einen schönen Song, ne? Ich bin ein Mensch und keine Maschine. Ja, die Welt macht uns zu Maschinen, zu Funktionen. Gott aber macht uns zu Menschen. Zu richtigen Vollblutmenschen. Werde Mensch. Jemand hat den Menschen erfunden, der weiß, wie es geht. Wie du ein echter, richtiger Mensch wirst. Und ich glaube, je menschlicher wir sind, desto evangelistischer sind wir. Menschlichkeit ist wahnsinnig attraktiv. Wenn du ein richtiger Mensch bist, das ist, Leute wollen, die kommen einfach zu dir. Du musst nicht mehr Leute anwerben. Die kommen einfach. Du weißt gar nicht, warum kommen die zu mir? Ist was mit mir? Und die, ja, ja, mit dir ist was. Irgendwas ist mit dir. Wir wissen ja auch nicht was. Und du, ich weiß auch nicht genau. Dann muss man das rausfinden. Was ist denn das? Ja, das ist die Salbung. Das ist irgendwie, Gott hat angefangen, dich in einen Menschen zu verwandeln. Und Mensch sein nach Gottes Weise braucht Kraft. Richtig viel Kraft. Kraft vom Himmel. Jeden Tag. Das Manna fiel vom Himmel. Jeden Tag. So jeden Morgen stehst du auf und du sagst, Kraft. Ich will, wenn ich über meinen Tag was zu sagen hätte, dann würde ich wollen, dass dieser Tag ein Tag ist wie im Himmel. Ein Tag voller Kraft. Ein richtiger Mensch zu werden. Wie das genau geht, ich weiß das nicht. Aber der Geist wird mich führen. Der Geist wird mich von Stunde zu Stunde durch diesen Tag führen. Und ich werde Erfahrungen machen mit Menschsein. Wie ich ein richtiger, echter Mensch bin. Voller Kraft. Voller Frieden. Voller Freude, die Frucht des Geistes, Liebe. Aber nicht wie die Welt, Liebe, Liebe, ja, Liebe. Hab dich auch lieb. Tschüss. Sondern die Liebe, wieder, das ist gesalbte Liebe, Liebe in Kraft, eine mächtige Liebe. Ja, das ist Gott. Mächtiger Friede, mächtige Freude, mächtige Geduld, mächtige Freundlichkeit. Wenn du mächtig freundlich wärst, was würde das mit deiner Firma machen? Wenn du unbändig freundlich wärst, wenn dir die Freundlichkeit ich habe das erlebt, auch Krankenhaus. Ne? Manchmal ein sehr unmenschliches, seltsamerweise ein sehr unmenschliches Umfeld. Und wenn dann diese Salbung auf einen kommt und man ist so wahnsinnig freundlich. Die Kollegen wissen nicht, wie sie das einschätzen sollen. Wieso ist der so freundlich? Und das auch noch den ganzen Tag. Bei diesen nervigen Patienten. Wie macht der das? Wie geht das? Der ist ja sowas von zuvorkommend. Der ist ja so... Der scheint die alle zu lieben. Der sieht in den Patienten gar keine Feinde, sondern Freunde. Der ist für die. Und so, also diese Freundlichkeit Gottes ist eine mächtige Freundlichkeit, die er überwindet viele Barrieren von Feindlichkeit, von Ablehnung, von ich will gar nicht. Ne? Ah, ich muss mich um dich kümmern. Haben sie schon wieder geklingelt? Ach, du ahnst es nicht. Ne? Mann. Ne? Aber wenn du in dieser Freundlichkeit kommst, dann ändert das alles und die Leute reagieren darauf. Die Leute reagieren, die saugen das auf. Die Freundlichkeit, wie ein Schwamm. Ne? Dann werden die auch freundlich. Die ganzen Kollegen sind irritiert. Jetzt werden die auch alle freundlich. Hier stimmt doch was nicht, ne? Welche Pille hast du genommen? Tavor natürlich. Ja, also so geht das. Also die Frucht des Geistes, ne? Galater 6,22 oder 5,22. So, das ist auch, das will in uns stark werden. Nicht nur so, ja, wir haben das auch mal gehört, sondern das möchte unser Leben durchdringen. Das möchte mächtig sein in uns, diese Qualitäten. Und dann sind wir wie Christus. Wir sind Christen. Na endlich. Und jeder glaubt das. Jeder weiß das, dass du Christ bist. Weil du bist ja so. Du tust nicht nur so. Du bist es. Vom So-Tun zum Sein. Vom Schein zum Sein.